Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Und heute steht unsere erste Quick-Win-Folge bevor. Und damit ihr nochmal besser versteht, was dieses Format mit sich bringt, wollen wir es nochmal ganz kurz erklären. Janek, magst du ganz kurz sagen, wie diese Quick-Win-Folge abläuft, bevor wir in das Thema reinstarten?
Gerne, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, Peter, vor der ersten Folge. Naja, was wir eigentlich machen wollen, ist euch konkrete Themen mitzugeben. In vielen Interviews wird viel gesprochen, man bekommt Einblick in die Unternehmen, aber wir wollen natürlich auch, dass ihr da etwas rauszieht, was ihr direkt anwenden könnt. Und das Ganze wird sich natürlich thematisch um die Themen drehen, um die in diesem Podcast auch geht. Also Corporate Entrepreneurship, neue Wege, innovative Produkte und Prozesse in Unternehmen. Und da wollen wir euch einfach ein paar Kleinigkeiten in kürzeren Folgen mitgeben.
Und lass uns auch nochmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die die Intro-Episode noch nicht gehört haben, das aber auf jeden Fall nachholen sollten. Also ich sitze hier mit Janek. Janek, kann dir vielleicht nochmal ganz kurz 2, 3 Sätze zu sich sagen?
Gerne, genau. Janek Ritzke ist mein Name. Ich bin zumindest beruflich unterwegs bei der Startify GmbH und beschäftige mich dabei mit Unternehmen, mit mittelständischen Unternehmen, die wachsen wollen oder neue Produkte oder Innovationen hervorbringen, anorganischen Wachstum, wie man sagt, also auch Zukäufe von neuen Unternehmen, aber auch ganz klassische Innovationsprozesse. Und darüber hinaus lebe und arbeite ich in Jena, bin gerne auf der Welt unterwegs, esse und trinke sehr gerne gut und koche auch. Und freue mich, dass mir gegenüber Peter sitzt. Und das war auch die Übergabe zu dir.
Ja, mein Name ist Peter Lutsch und ich bin schon ein paar Jährchen in der Startup-Branche unterwegs, habe auch so dieses Thema nebenberufliches Gründen, aber eben auch Corporate Entrepreneurship in meinem Werdegang stehen sozusagen und hatte diesen Podcast vor ein paar Jährchen gegründet und wir haben den ja jetzt wiederbelebt und umso mehr freue ich mich jetzt mit Janek und seinem Team und ja auch dem Sebastian Pioch, den ihr dann bald auch hören werdet, hier mal durchzustarten und euch konkrete, Quick Wins mitzugeben. In dem Sinne, Janek, lass uns doch mal reinstarten.
Auf jeden Fall.
Und wir haben uns heute ja schon mal ein gar nicht so simples Thema mitgenommen, aber dafür sind wir ja da, das so ein bisschen aufzudröseln heute. Und zwar wollten wir uns dieses Thema Mittelstand und Startup anschauen. Und ja, so im Kontext zu sehen, ist es ja oft ein viel beachtetes, aber politisiertes Thema. Und da gibt's ja viele Mythen und auch Hindernisse, die sich immer wieder auf dem Weg auftun. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das heute auch mal beleuchten. Magst du nochmal hier so ein bisschen den Kontext setzen? Was macht eine gute Partnerschaft im Mittelstand und zwischen Mittelstand und Startup aus? Und ja, welche Möglichkeiten gibt es denn dafür?
Gerne. Also wie du schon gesagt hast, ist ein, glaube ich, riesiges Thema, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, auch durch diesen Startup-Hype. Und ganz viele Unternehmen fragen sich natürlich, wie können sie damit umgehen, wie können sie es nutzen, wie können sie es auch für sich nutzen. Das Wichtigste ist ja eigentlich bei allem, dass es irgendwo eine wertschöpfende Zusammenarbeit ist. Also wir müssen alle irgendwo schauen, wo wir unser Geld herbekommen. Das müssen die Unternehmen und Startups auch. Und das ist für mich immer der Kernpunkt und das ist für mich auch die große Herausforderung, die Zusammenarbeit eben wertschöpfend zu gestalten. Am letzten Endes, was können beide Seiten da zumindest in der Theorie rausziehen? Einmal voneinander zu profitieren, auch kulturell gewachsene Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, stehen einfach ganz anders da als die Startups, von der Kultur und von dem Marktzugang. Und das sind ja auch so die drei entscheidenden Faktoren, die Startups eigentlich benötigen. Marktzugang, Kapital und natürlich auch irgendwo Strukturen, die aufgebaut werden. Und wenn man sich jetzt mal die andere Seite anschaut, dann könnte man ja denken, das ist ja eigentlich alles da. Weil in der Regel haben gewachsene, insbesondere mittelständische Unternehmen, oft einen sehr guten Marktzugang und gute Kundenbeziehungen, die lange währt und auch gediehen gedeihen ist. Und dazu natürlich auch eine stabile Finanzierung, was auch Startups oft fehlt. Also eigentlich müsste es das perfekte Match sein.
Ja, nichtsdestotrotz hört man ja immer von großen Missverständnissen, die immer wieder auftauchen und weswegen ja dann leider auch gesagt wird, das funktioniert vielleicht nicht. Aber oftmals kommt es mir zumindest so vor, ist es auch ein bisschen so eine Übersetzungsproblematik. Mhm. Also die sprechen halt einfach unterschiedliche Sprachen. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen über die Problematik, die sich in diesem Kontext auch nochmal so stellt.
Absolut. Also ich glaube, es hat so ein bisschen auch mit der, ja, mit der DNA der jeweiligen Unternehmen zu tun. Gerade Startups sind ja oft sehr wachstumsgetrieben, sehr, sehr schnell unterwegs, immer auf der Suche nach dem neuesten oder nächsten Kapital. Und das widerspricht sich eigentlich mit den klassisch traditionellen Werten, die in gerade mittelständischen Unternehmen gelebt werden, weil es da dann doch eher noch um Sicherheit geht, insbesondere auch um die eigenfinanzierte Situation. Also da ist ganz wenig, also verhältnismäßig wenig Fremdkapital im Spiel. Und ich glaube, das ist einfach eines der Themen, was einfach kulturell so einen großen Unterschied macht, dass es oft schwierig ist, miteinander zu sprechen. Abgesehen davon, natürlich auch jetzt rein, habe ich mal objektiv gesehen, ist die Sprache schon ganz unterschiedlich, einfach wie die Leute miteinander reden und wie man auch miteinander umgeht. Auch das ist, glaube ich, in Startups hier oft ziemlich zusammengedrängt in Hochburgen wie Berlin oder Hamburg oder auch in NRW sitzen, ein bisschen was anderes als in den eher ländlichen Räumen von Unternehmen. Und ich glaube, auch das führt schon zu Problemen oder zu Herausforderungen, weil das natürlich einfach mit Geduld verbunden sein muss und auch gegenseitigem Verständnis da aufeinander zuzugehen. Und was ich, vielleicht wäre das auch schon der erste Quick-Win, immer empfehle, auch ganz klar für sich, also für beide Seiten zu definieren, warum tut man das? Warum möchte man kollaborieren? Und was sind die Ziele dahinter? Und die auch transparent zu kommunizieren. Ich glaube, das ist essentiell. Ansonsten scheitert es vor allem, wenn man das einfach so betrachtet, wir müssen es machen oder es muss einfach mal gemacht werden, weil alle anderen tun es auch. Da habe ich schon viele Beziehungen erlebt, in dem Sinne, die da gescheitert sind.
Was sich ganz gut ansetzt an deinen Gedanken jetzt hier, das ist dieses Thema Innovationskraft, wo man sagt, okay, man müsste das mal machen, damit man vielleicht innovativer wird, aber es ist nicht definiert, was man jetzt eigentlich im Kern erreichen möchte. Und deswegen ist dieses Zusammenfügen dieser Partnerschaft auch nicht unbedingt einfacher, wenn man halt nicht weiß, wo man hin möchte gemeinsam. Also diese einzelnen Steps zu definieren und zu sagen, das ist jetzt mein Startpunkt und diese Meilensteine möchte ich erreichen, um an Ziel X zu kommen. Geht es deiner Meinung nach da auch ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht auch das Verhältnis von beiden Seiten so ein bisschen von Naivität oftmals geprägt ist? Also dass man sagt, hey, man hat so eine Wunschvorstellung, aber man weiß gar nicht, wie man konkret zu dieser Wunschvorstellung kommt. Und vielleicht sind die Wunschvorstellungen auch ganz andere von den jeweiligen Partnern.
Ja, absolut. Also das ist absolut richtig, was du sagst. Ich oder wir schauen ja eigentlich immer aus der Brille der größeren Organisation oder sind in dieser Beziehung der Anwalt der größeren Organisation, sage ich immer. Aber auch da, man muss es halt strategisch irgendwo betrachten. Also jedes Unternehmen hat ja sich gewisse Aufgabenstellungen, Ziele gesetzt. Oft sind die thematisch aufgehangen. Wir wollen in dem und dem Bereich uns weiterentwickeln oder unsere Kunden geben die und die Richtung vor und wir richten uns danach. Und die Zusammenarbeit mit Startups sollte man eben halt nicht als allgemeines Feld betrachten, sondern als Lösungsansatz, um eben genau da voranzuschreiten. Also für mich steht es so ein bisschen parallel hier zwischen klassischeren oder eher klassischeren Methoden wie Forschung und Entwicklung oder auch internen Innovationsprozessen, die neue Ideen generieren und wo potenziell neue Geschäftsmodelle rauskommen. Genauso kann man das auch bei Startups sehen. Auch das kann ein Treiber oder ein Motor sein, um neue Geschäftsmodelle, Produkte zu entwickeln. Das kann ein Motor sein, um Kunden neue Lösungen anzubieten. Genauso wie es aber auch ein Motor sein kann, intern einfach Prozesseffizienzen zu heben. Und auch das ist ja oft in Zielen verankert. Und da muss man einfach, wenn man sich diese Ziele setzt oder wenn man auch da strategische Überlegungen tätigt, das als einen Lösungsansatz verstehen, den man mit integriert oder eben immer mal mit auf dem Kopf hat und dann natürlich auch gezielt nach potenziellen Lösungen das Startup sucht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das ist auch das, was wir mit unseren Klienten immer versuchen, das als Lösungsweg zu verstehen und auch möglichst dafür zu verwenden, wo man eh neue Ressourcen reinsteckt oder sich eh mit neuen Themen beschäftigt.
Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wenn wir jetzt sagen, nehmen wir erstmal die Seite Mittelstand. Ich möchte ein Startup mit seinem Angebot integrieren in meines, damit ich im bestimmten Bereich vielleicht auch mal ein bisschen innovativer werden kann. Was wäre da so deiner Meinung nach ein Quick Win, um die Zusammenarbeit so zu gestalten, dass eben diese Innovationskraft des Startups nicht unbedingt ausgebremst wird, sondern dass die Zusammenarbeit dann auch dieses volle Potenzial entwickeln kann?
Ich kann auf jeden Fall zuerst einen Quick Lose mitgeben und das wäre, das Startup vollständig und so schnell wie möglich in die eigenen Strukturen zu integrieren. Das funktioniert nämlich absolut überhaupt nicht. Diese Vorteile, die man sich erhofft, wie die Geschwindigkeit oder die Dynamik, entstehen natürlich nur, wenn diese Organisationseinheit auch eigenständig bleibt und auch eigenständig laufen darf. Und deshalb finde ich es immer auch wichtig, da Schritt für Schritt zu gehen. Man muss nicht direkt aus mittelständischer Sicht investieren oder Kapital hineingeben. Man kann auch einfach erstmal nur die Lösung einkaufen. Wir nennen das Ganze, sage ich mal, Venture-Client-Modell, um es mal auszudrücken. Darum geht es einfach darum, dem Startup Geld zur Verfügung zu stellen, nicht im Austausch für Anteile, also kein Eigenkapital, sondern einfach in Form von Umsatz, indem das Startup eben die Lösung, die es entwickelt, mit zur Verfügung stellt oder man die Chance hat, sich gegebenenfalls mit in die Entwicklung mit einzubringen, weil genau auch hier sehe ich wieder die riesige Schnittstelle. Das Startup sucht in der Regel Kunden oder Testfelder für den Prototypen und die bringt das mittelständische Unternehmen mit, wenn der Fit groß genug ist, weil eben da auch gerade seitens der Kunden relativ hohes Vertrauen herrscht. Und dann in so eine Entwicklungspartnerschaft zu gehen und erstmal vielleicht Kunde zu werden, die Lösung nur zu kaufen, an seine Kunden weiter anzubieten und danach, wenn es gut klappt, auch mit reinzugehen und mehr Verantwortung zu übernehmen, indem man sich dann beteiligt und Eigenkapital gibt. Das ist eigentlich, finde ich, der beste, der erfolgsversprechendste Weg, weil es auch irgendwo auf eine natürliche Art und Weise ist. Natürlich können da wieder auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Wenn sich jetzt mehrere Wettbewerber um das Startup streiten, dann muss man im Zweifel den ersten Schritt machen und sich auch die gewisse, sag ich mal, Handlungsmacht in der Struktur schaffen, oder indem man einfach mehr Anteile übernimmt. Aber das ist ja eigentlich aus meiner Perspektive nicht der gängigste Weg, weil man ja gemeinsam oder genau wie man es auch beim Transaktionsprozess macht oder auch in einer Anführungszeichen normalen Kooperation erstmal herausfindet, ob man denn überhaupt gemeinsam Wertschöpfung erzielen kann.
Wo wir vielleicht auch so ein bisschen bei der zweiten Seite der Medaille sind, also dem Startup. Und es ist ja auch keinesfalls so, dass immer das Problem im Mittelstand liegt, sondern es kann genauso gut bei einem Startup liegen. Und wie siehst denn du das Thema, also Startups haben ja immer so die Hoffnung, durch den Partner im Mittelstand Kunden zu akquirieren, aber wissen zum einen ja noch nicht unbedingt, wie ihre finale Lösung jetzt aussieht, weil ja der Product-Market-Fit vielleicht schon getestet ist, aber sicherlich meistens noch nicht auf dem Niveau ist von einem etablierten Unternehmen. Wie kann das Startup denn sicherstellen, dass diese Partnerschaft sich für das Startup auch auszahlt, indem sie ihren Job gut machen, aber das dann auch schaffen, über den Partner im Mittelstand neue Kunden zu gewinnen?
Ja, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer zu verstehen. Also das ist ja auch dieses Thema Product Market Fit. Wer ist eigentlich mein Kunde? Und in welche Rolle kann dieses mittelständische Unternehmen da spielen? Ist das jetzt ein Beschleuniger? Ist das eher ein Entwicklungspartner? Ist das mein, in Anführungszeichen, Vertriebskanal, weil ich eigentlich die Kunden des mittelständischen Unternehmens adressieren möchte? Das ist immer, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann bin ich einfach der Überzeugung, dass man immer und frühzeitig mit dem Kunden sprechen sollte und dann halt, wie gesagt, in diese gemeinsame Entwicklung geht, um die Mehrwerte zu schaffen. Natürlich ist es auch nicht unbedingt immer einfach, weil auch es noch Vorbehalte gegenüber Startups und gegen jungen Unternehmen mit neuen und andersdenkenden Menschen oder Lösungen gibt. Aber ich glaube, dass diese Zeit sich jetzt so ein bisschen auch durch den politischen Aufschwung, dass sie vorbeigeht und immer mehr Unternehmen auch offen dafür sind, beziehungsweise es ja auch immer positiver konnotiert ist, mit Startups und jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Deshalb aber letzten Endes, um da vielleicht noch konkret zu werden, ich glaube, man sollte sich wie immer eine Art Stakeholder-Strategie aufstellen, mal ganz genau überlegen, was ist unsere Lösung, für wen bietet sie Mehrwerte und natürlich für wen, wie bieten wir auch dem mittelständischen Unternehmen Mehrwerte, was im Zweifel für das Startup nur der Transporteur der Lösung ist oder den Kundenzugang schafft. Das wird ja nicht passieren, wenn es da auch nicht irgendwo Mehrwerte gibt. Und da sehe ich halt den entscheidenden Vorteil, dass die Startups den Kunden des mittelständischen Unternehmens viel, viel, viel mehr neue innovative Lösungen bieten können und auch schneller, insbesondere in technischeren Hintergründen oder Geschäftsmodellen. Und das dann miteinander zu verstricken, das ist eigentlich die Kunst. Aber dann sind wir auch nicht mehr bei einer reinen, relativ oberflächlichen Kooperation, sondern dann baut man irgendwo gemeinsame Produkte. Aber das ist doch das, wo es auch aus meiner Perspektive hin soll und wo wir auch, sag ich mal, im gesamtwirtschaftlichen Kontext hin müssen. Diese beiden Welten zu nehmen, um eben neue Lösungen oder Produkte zu schaffen, die einfach schneller und besser funktionieren in der heutigen Zeit.
Also wir haben jetzt so ein bisschen angerissen, dass ja das Corporate-Clients-Modell, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, also geringes finanzielles Risiko und dafür aber ja sozusagen die Lösung zu integrieren des Startups. Und wir haben das Corporate Venturing Modell, wo du dich direkt beim Startup beteiligst, aber dafür natürlich auch ein höheres Risiko mitbringst, aber dafür auch mehr Einfluss auf das Startup und deren Lösungen hast. Und vielleicht macht in dem Kontext es auch nochmal Sinn, so ein drittes Modell draufzulegen und zu schauen, spielt es überhaupt eine Rolle in jetzt in unserer Thematik heute? Viele etablierte Unternehmen arbeiten ja auch mit sogenannten Labs, Innovation Lab, Inhouse, Inkubatoren oder Ähnlichem. Spielen die eine Rolle in der Zusammenarbeit mit anderen Startups oder ist es eher ein Modell, was anstelle dessen steht, wenn du sagst, du möchtest Innovation schaffen, dann versuche ich das Inhouse für mich alleine. Wie siehst du das? Fällt dir da irgendwie ein gutes Beispiel vielleicht auch ein, wo das in Kombination funktioniert?
Also ich sehe es tatsächlich sehr schwierig. Also es gab ja mal diese Welle davon, wo ganz viele große Konzerne das aufgesetzt haben, auch mit ganz viel Geld. Ich glaube, das war so nach dem Rocket-Internet-Hype, wo man gesehen hat, oh, da ist ein bisschen Musik drin. Das hat aber ja auch ganz oft, und da gibt es ja ganz viele große Beispiele, überhaupt nicht gut funktioniert, einfach weil es, glaube ich, zu allgemein gehalten war. Also damit so etwas funktionieren kann, müssen die Ideen da entwickelt werden oder die Unternehmen, die da rauskommen sollen, irgendwo nah genug am alten Geschäftsmodell sein, sonst gibt es ja gar keine Synergien und dann kann man sich eigentlich gegenseitig gar nicht den Berg hochhelfen, weil es einfach die Synergien nicht gibt. Und das sehe ich so ein bisschen als die Schwierigkeit dabei an. Es gibt aber auch Unternehmen, die machen das sehr gut. Mit einem haben wir schon geredet, je nachdem, wann ihr es hört oder werden wir reden. Das ist Sebastian Demuth vom SWR. Das SWR hat sehr erfolgreich gemacht mit dem X-Lab. Aber auch da war dann wieder der Kontext, warum es aus meiner Perspektive erfolgreich war, weil es sich eben genau in den Gebieten abspielt, wo sie ihre Expertise haben und wo Expertise in der Organisation besteht. Und ich glaube, dann ist das ein guter Weg. Was ich aber auch glaube, ist, dass es kein erster Schritt ist. Dafür braucht man relativ viel Erfahrung, man braucht tatsächlich auch relativ viele Ressourcen, um das zu tun. Und irgendwo müssen die gerade auch ja wieder reinkommen, insbesondere bei auch wirklich unternehmerisch oder wirtschaftlich orientierten Unternehmen. Und das ist immer so die Herausforderung. Deshalb würde ich empfehlen, das immer als Perspektive zu sehen und vielleicht als dritten, vierten oder fünften Schritt mal zu nehmen. Aber erstmal überhaupt herauszufinden, ob die eigene Organisation eine Zusammenarbeit aushalten kann, ob das, wie die Organisation oder wie die Mitarbeitenden reagieren, wenn da mal Menschen aus Startups rumrennen oder man vielleicht auch gemeinsam mal arbeitet. Das würde ich immer erstmal testen und dann kann man auch anpassen. Aber so mit der Schrotflinte auf Spatzen schießen und direkt mit viel Geld und wenig Know-how ein Innovationslab aus dem Boden zu ziehen, halte ich persönlich für einen sehr schlechten Weg.
Mir würde vielleicht noch als Beispiel einfallen, wo das aber in Kombination mit verschiedenen Initiativen ganz gut funktioniert hat, Fissmann, die zum einen gesagt haben, ja, wir kaufen Startups zu, wir beteiligen uns an Startups, aber auf der anderen Seite versuchen wir auch eigene neue Geschäftsbereiche in unserem eigenen Inkubator zu entwickeln, aber das durchaus auch getrennt gemacht haben, also nicht in einem Startup Unternehmen sozusagen im eigenen, sondern da auch unterschiedliche Bereiche aufgebaut haben, die dann irgendwann auch Synergien untereinander erzielt haben. Würdest du diesen Gedanken teilen oder?
Absolut, also auch ein tolles Beispiel ist der Maschinenraum in Berlin. Das ist jetzt nicht nur von einem Unternehmen, da arbeiten mehrere Unternehmen in diesen Themen zusammen und es hat ja auch über, sag ich mal, die reine Produktinnovation ganz viele Vorteile, die halt schwierig messbar sind, aber das ganze Thema Arbeit, ich sag mal mittlerweile 4.0, ich weiß nicht, wo wir angekommen sind, auf jeden Fall auch einfach das Mindset rüberzubringen, neue Methoden, die Mitarbeitenden daran zu gewöhnen, mal anders zu denken, anders zu arbeiten, andere Führungsstrukturen, auch noch ein Thema, was, glaube ich, bei uns in dem Podcast viel aufkommen wird, aber das sind ja in Anführungszeichen Nebeneffekte, die damit einhergehen und die, glaube ich, eine ganz Wirkung, große Auswirkung auf die Organisation haben, sei es jetzt bei dem Beispiel Fissmann, sei es bei dem Beispiel Maschinenraum, wo einfach mit verschiedenen Teams und auch verschiedenen Leuten aus den Unternehmen ganz niedrigschwellig einfach mal mit neuen Methoden gearbeitet wird. Und dann schafft man ja eigentlich das, wo man auch hin möchte. Man schafft sich irgendwo interne Repräsentanten, die das cool finden, die gesehen haben, hey, wir haben da was gemacht und das trägt sich dann durch die Organisation. Und dann ist man, glaube ich, auch in der Lage, mit allen solchen oder allen oder drei oder vier Quick-Wins oder Modellen umzugehen, wie wir sie hier kurz angerissen haben. Ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende.
Okay, Yannick, wir wollen es ja beim Quick Win belassen, deswegen, also ich merke schon, wir könnten darüber wirklich auch normale Episodenlängen füllen, aber vielleicht reicht das als ersten Impuls mal aus, um in dieses Format reinzustarten, und wir haben ja Gott sei Dank auch noch einige weitere Quick Win Folgen, wo wir das ganze Thema auch nochmal vertiefen können und sicherlich nochmal Anknüpfungspunkte finden. Oder gibt es deiner Meinung nach irgendeinen Punkt, den wir unbedingt noch beleuchten sollten in dieser Episode?
Das glaube ich nicht. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch über Feedback von euch draußen freuen. Also falls ihr da Anmerkungen habt oder sagt, besprecht doch mal über das Thema, oder ihr habt da doch den und den Punkt vergessen, dann schreibt uns einfach. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Genau, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir verlinken mal unsere LinkedIn-Profile auch in den Shownotes und freuen uns natürlich, wie Yannick sagt, sehr über euer Feedback. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.